Resonanz und Replik. Der Podcast für die zweite Meinung.
Was hier auf der Riedbahn in den nächsten 5 Monaten passiert, ist eine Bauleistung, die man nach der alten Methode in 6 bis 8 Jahren hätte erbringen können. Das zeigt, wie schnell und konzentriert die Sanierung des deutschen Schienennetzes jetzt vorangeht.
Moin zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Resonanz und Replik, der kleinen Audiokolumne von mir, Steffi, und
Micha.
Hallo Micha, geht's dir gut?
Mir geht's super.
Ja, auch beim folgenden Thema.
Okay.
Okay, wie ihr gerade gehört habt, geht es um die Bahn und die Generalsanierung der Bahn, dem großen neuen Lebenswerk von Volker Wissing, unserem Bundesverkehrsminister. Ja, also bevor man ihn jetzt basht, ne, er hat ja auch echt aufzuräumen und muss ja auch jetzt was in die Hand nehmen, was Jahrzehnte liegen geblieben ist. Diese Ausgabe ist der Podcast von der Zeit. Die Zeit ist ja bekannt für viele Podcasts. Wir reden von einem kleinen lokalen Podcast. Und welcher ist das?
Ja, das ist die Elbvertiefung. Das ist ein Hamburg-Format von und für die Stadt, in der diese Zeitung erscheint. Auf alle Fälle geht es um die Elbvertiefung, zwar mit der Episode Wie kaputt ist die Bahn vom Mitte August diesen Jahres.
Genau. Und dieser Podcast beschäftigt sich mit der Kaputtheit der Bahn, wie der Titel schon sagt. Und es geht vornehmlich um die Strecke Hamburg-Berlin und Strecke Hamburg-Hannover wird auch nochmal besprochen. Anlass ist, dass da jetzt gerade die ersten Arbeiten begonnen haben. Es ist noch nicht die Generalsanierung, so wie auf der sogenannten Riedbahn, wo wir eben Herrn Wissing noch gehört haben. Das bezieht sich auf die Strecke Frankfurt-Mannheim. Die Generalsanierung soll noch kommen in Hamburg-Berlin und es gibt jetzt Vorarbeiten, die aber auch, ich glaube, 5 Monate jetzt dauern sollen, was einhergeht mit einer Verlängerung der Strecke von 1,45 dann auf 2,30, weil es wird umgeleitet.
Genau, die Fahrzeit ist länger.
Genau. Was will der Podcast?
Also der Podcast beschäftigt sich mit der Frage, warum ist die Bahn so kaputt? Was sind die Ursachen? Und bevor er aber dazu kommt, berichtet eine Zeitredakteurin von ihrem Dasein als Pendlerin. Eva Lautsch pendelt von Berlin nach Hamburg und erzählt da so ein bisschen, wie das ist. Lobt auch durchaus mal die Bahn, dass sie oft gar nicht so unpünktlich sei. Da ich die Strecke gut kenne, weil ich fahre immer noch weiter von Hamburg über Berlin nach Dresden, ist das alles für mich nichts Neues. Ich glaube aber auch für jemanden, der hier nicht regelmäßig pendelt, ist es eher unspektakulär und nimmt dem Podcast am Anfang so den Pep.
Das stimmt. Der Podcast teilt sich ja quasi in 2 Hälften. Es sind 2 GesprächspartnerInnen, die zu Wort kommen. Wie Micha gerade gesagt hat, eine Redakteurin, die betroffen ist als Pendlerin dieser Strecke. Und dann ein Redakteur, der sich so ein bisschen mit der Materie auskennt. Wir hören den Podcast nicht regelmäßig, muss man sagen. Ich war quasi ab Folge 1 dabei und war ein bisschen frontal getroffen, sage ich mal, dass dieses lokale Format von 2 Bayern gemacht wird. Moderiert Florian Zinnecker aus der Bayreuther Ecke oder sowas, ne?
Ja, genau.
Und Maria Rossbauer, die auch einen sehr starken bayerischen Dialekt hat. Und ich mag vielleicht ein bisschen eigen sein, aber ich finde gerade für ein lokales Format, also ich sag mal, es sind 2 Münchner in Hamburg, wenn man das so sagen will.
Wer die alte ZDF-Serie noch kennt.
Richtig, für die Älteren unter uns. Das nimmt mir so ein bisschen den Bock, muss ich sagen. Also sie haben manchmal gute Themen, aber das geht in meinem Kopf nicht so gut. Ist das nicht
ja,
so gefährlich für mich?
Das empfinde ich auch so. Ich finde auch das Argument mit dem anderen Blick auf die Stadt durch die sogenannten Quetjes, die Zugereisten, wie die Hamburger hier sagen, zu denen ich ja auch gehöre, zu den Zugereisten oder wir. Mhm. Ich hätte mich zumindest gefreut, wenn die hier einigermaßen Hochdeutsch sprechen würden.
Hätte ich auch von Vorteil gesehen. Also zumal gerade bei Frau Rossbauer, Respekt, ja, aber der ist schon breiter Dialekt.
Und was mir zusätzlich noch auffällt bei dem Podcast, dass es hier Leuten, die im Print arbeiten, regelmäßig nicht gelingt, einigermaßen flüssig zu sprechen im Podcast.
Klar, also sie haben keine Audioausbildung. Muss ich ja jetzt mal eine Lanze brechen für meine Zunft, ja. Es wird auch den Radiomenschen oder Leuten, die halt das Sprechen gelernt haben, wird so weggelächelt. Ja, okay, du hast es gelernt, aber man hört halt den Unterschied. Und viele Printmenschen, die eben in ein Audio oder noch schlimmer audiovisuelles Medium wechseln, ich finde, man merkt den an, wenn sie da keine Erfahrung haben, kein Training, und das geht zulasten des Hörgenusses. Lass es mich so formulieren.
Ja. Also wir hatten ja in unserer letzten Folge Machtwechsel thematisiert und der Robin Alexander ist ja auch jemand, der aus dem Printbereich kommt und der stellvertretende Chefredakteur der Welt, und dem merkt man halt an, dass der ständig auch in irgendwelchen Talkshows sitzt und sich ansonsten auch, ich sag mal, mündlich und nicht nur schriftlich äußert, und der ist halt wahnsinnig eloquent und das geht diesem Podcast hier komplett ab. Leider regelmäßig eben nicht nur den beiden Hosts, sondern auch ihren Gästen. Und auch in diesem Podcast hier ist wieder ein Zeitredakteur zu Gast, der Frank Drieschner. Der hat schon was zu sagen, ne? Der schreibt im Hamburg-Ressort regelmäßig zu Verkehrs- und Infrastrukturthemen, und das ist auch alles interessant. Aber man hat immer so ein bisschen das Gefühl, als ob der Mann jetzt vor das Mikro gezerrt worden ist und da so ein bisschen Angst hat.
Er fühlt sich sichtlich unwohl oder hörbar
unwohl, genau. Perfekt.
Das finde ich auch ein bisschen schade, weil beim Konsumieren gibt es da Verluste.
Ja.
Wie auch immer, wir gehen jetzt auf den Inhalt ein, den ich diesmal halt auch wirklich schwächer finde. Also ich habe schon bessere Elbvertiefungen gehört, unabhängig mal von rollendem R oder so. Ich fand den jetzt nicht so stark. Er ist 22 Minuten lang und ziemlich genau 10 Minuten lang geht es, wie wir jetzt eingangs schon gesagt haben, um eine Kollegin, die pendelt. Ich finde, er plätschert vor sich hin, sagt sehr Erwartbares. Wie siehst du das? Du kennst die Strecke ja auch gut.
Ich kenne die Strecke selbst, weil ich immer noch weiterfahre von Hamburg über Berlin nach Dresden, da auch schon viel erlebt habe. Die Kollegin, die dort spricht, ist neu bei der Zeit, ist neu in der Pendelsituation und hat so viel gar nicht zu erzählen. Also ich glaube, jemand, der hier regelmäßig seit Jahren pendelt, der kann da nur laut gähnen, was sie so berichtet. Und es kommt halt so das Übliche, ne? Wenn man mal mit dem tschechischen Eurocity fährt, wie schön die Vorhänge im Abteil und die böhmischen Knödel. Und konnte man aber auch alles schon vor Jahren in der Zeit lesen, die das auch mal für sich entdeckt hat, diesen Zug. Es gibt halt einen Eurocity, der von der tschechischen Bahn betrieben wird und der je nach Zugverbindung von Kiel über Hamburg, Berlin, Dresden bis nach Prag, teilweise bis Budapest fährt. Also ich fand es nicht so interessant. Die ersten 10 Minuten, da kann man wirklich drüber hinweghüpfen. In dem Moment, wo der Frank Drieschner dann reinkommt, wird es interessant. Aber leider fehlt mir dann auch da der Tiefgang, was ein Stück weit auch an dem Moderator aus meiner Sicht liegt oder an dem Host, dem Florian Zinnecker, der hier einfach nicht richtig gut vorbereitet ist und auch Fragen stellt, die ich so, naja.
Eigentlich ist es ein mega gefälliges Thema. Also über die Bahn zu reden, ne? Jeder ist betroffen, also wirklich irgendwie.
Ist wie über das Wetter zu reden.
Ist so. Also man muss noch nicht mal gut vorbereitet sein, um gute Fragen zu stellen. Also es geht erstmal darum, warum die Bahn so kaputt ist. Zusammengefasst sagt Frank Drieschner, dass es einfach keinen Wählerwillen gab für eine Bahninstandsetzung, warum das sich über so viele Jahrzehnte eigentlich alles kaputt gestanden hat, abgenutzt hat und nicht weiter genutzt wurde, wo ich denke, das ist ein bisschen einfach.
Also es hat, sorry, wenn ich einhake, aber das ist eine steile These und ich finde, die belegt er überhaupt nicht, weil natürlich liegt es auch an Politik, Themen zu setzen.
Ja, nicht nur das, sondern, also ich meine, Florian Zinnecker hätte ja auch an der Stelle mal einhaken können und das nicht nur, okay, ich bin mitschuld, so, ich bin ja auch Wähler, wo ich dachte, das kannst du doch jetzt nicht so stehen lassen, weil tatsächlich, es liegt einerseits in der Politik, es gab ja immer schon ein Verkehrsministerium, das schon immer zuständig war für die Bahn, also man kann ja jetzt auch nicht sagen, das ist jetzt ein neues Thema, seit Fridays for Future interessieren wir uns für die Bahn, also wie du sagst, es müssen Themen gesetzt werden. Es gab ja schon immer eine Bahninfrastruktur, aber die verrotten zu lassen, dafür brauchst du doch keinen Wähler.
Also die These ist ja, dass, weil die Wähler in den Umfragen vor der Wahl das Thema Bahn nie als Priorität angegeben haben, deswegen ist hier jahrzehntelang nichts gemacht worden, immer auf Verschleiß gefahren, buchstäblich, bis halt nichts mehr geht und jetzt muss überall generalsaniert werden in dem Moment, wo man jetzt merkt, dass man sich halt komplett lächerlich macht als Land. Zuletzt ja während der Fußball-Europameisterschaft so geschehen, wo dann halt auch der Ruf der BRD tatsächlich leidet, weil die Fußballfans das ja zurück in ihre Heimat tragen, dass Deutschland, was mal für Effizienz stand, in dem Kontext genau fürs Gegenteil steht.
Das ist richtig. Und ich finde, es geht halt auch in diesem Podcast zu wenig um die Details.
Absolut.
Also mir fehlt halt, ich habe mich halt gefragt, ja, was wird denn da eigentlich gemacht? Die Bahn richtet jetzt Baustellen ein und macht dann was? Und darauf hätte man ja mal eingehen können, weil vielleicht wirbt man dadurch ja auch um Verständnis. Wir sind beide sehr, sehr regelmäßige Bahnfahrer und kennen auch wirklich viele Strecken. Wir haben jede Panne schon mitgenommen, jede Verzögerung, jede falsche Wagenreihung, whatever. Wir wissen, wie es ist. Und natürlich ist es jetzt auch nicht cool, unter Ansage jetzt in Bahnprobleme zu gehen. Aber ich kann mehr Verständnis aufbringen, wenn ich sehe, das ist jetzt ein Invest. Es ist ein Kraftakt, aber ich hätte mal gerne gehört, was die da machen. Und ich musste das quasi selber recherchieren. Es werden Gleisbetten neu gemacht, es werden Weichen neu gemacht, Stellwerke. Bahnhöfe werden teilweise komplett saniert. Also zum Beispiel bei der Riedbahn, dem Auftaktprojekt sozusagen der Generalsanierung. Es werden Signalanlagen neu gemacht, bis hin zu den Oberleitungen. Und das alles quasi in einem Prozess. Das wollen die halt machen in 5 Monaten im ersten Teilabschnitt. Wo ich sage, okay, also wenn sie wirklich alles neu machen und jetzt nicht nur eine Weiche austauschen, dann wird das ja auch echt mal was bringen.
Genau.
Auf der Strecke Hamburg-Berlin soll auch jetzt schon einiges passieren, nämlich die Erneuerung von Weichen, von Schotter, von Schwellen. Es wird eine Engstelle aufgelöst, in dem ein zweites Gleis gebaut wird. Ludwigslust bekommt dann noch eine neue Eisenbahnüberführung. Also das sind jetzt alles auch große Sachen, die sie in Monaten durchziehen wollen. Und dass es dann einen neuen Flow geben kann, bis hin zur Digitalisierung, die ja auch parallel passieren soll. Das gibt mir das Gefühl, okay, Augen zu, was ist schon ein halbes Jahr? Wir haben Corona auch geschafft, ja, das war gefühlt 2 Jahre. Darauf hätte ich mir gewünscht, hätte der Podcast mehr eingehen sollen. Und das hat auch die zweite Hälfte nicht geleistet. Und auch die Diskussion über die Strecke Hamburg-Hannover, so eine wichtige Nord-Süd-Strecke, wichtige Güterstrecke auch, wird auch nicht erwähnt, dass zum Beispiel der Generalsekretär der SPD, Lars Klingbeil, alles dafür getan hat, dass diese Strecke nicht, es gibt Pläne der Bahn, da eigentlich eine neue Strecke zu bauen, damit halt auch Regional- und Güterverkehr auf der alten sozusagen, die dann saniert werden soll, laufen soll und dass dann Fernzüge eine eigene Trasse kriegen. Das hat Herr Klingbeil verhindert. Weil er sagt, mein Wahlkreis hat nichts davon, wenn sie aus dem Fenster sehen, wie ein ICE bei denen durchrauscht.
Und anstatt dieses Thema Not in my Backyard,
die NIMBYs,
zu thematisieren, wird er einfach drüber hinweggegangen. Also der Experte in der Runde kommt dann zwar mit dem richtigen Argument, also aus meiner Sicht richtigen Argument, dass es besser wäre, wenn man da 2 Strecken hätte.
Mhm.
Ja, aus meiner Sicht hätte man darauf hinweisen müssen, was ist überhaupt der Unterschied zu dem Bahnnetz, wie es bei uns betrieben wird, beispielsweise mit dem in Frankreich, was immer der prominenteste Vergleich ist.
Mhm.
In Frankreich gibt es eben ein Hochgeschwindigkeitsnetz für den TGV, das französische Pendant zum ICE.
Genau.
Und der fährt da quasi alleine. Und deswegen ist der auch pünktlich. Und nach meinem Wissen ist das so auch in Ländern wie China oder Japan oder was immer einem einfällt an Ländern, die wirklich, wo es zügig vorangeht mit dem Zug. Und dann gibt es quasi andere Streckenbereiche für Regional- und Güterverkehr, die langsamer fahren. Und in Deutschland dachte man sich in den 80ern, das können wir uns alles sparen, wir sind so schlau und wir machen das alles parallel. Sprich, die ganz schnellen Züge, die Intercity und Intercity Express, fahren zusammen mit Güterverkehr und Regionalbahn auf einer Strecke. Und das klappt in der Praxis immer schlechter, eben weil auch auf Verschleiß gefahren wird, so vieles veraltet ist und so weiter und so fort. Aber das wird in diesem Podcast überhaupt nicht thematisiert.
Ja, die bisherige Strecke jetzt Hamburg-Hannover ist ja von 1847. Finde ich auch gut, ja.
Ja, das ist ja auch nicht schlimm, weil das ist halt ein altes System, was mal angelegt worden ist. Was leider in dem Podcast ja auch nicht erwähnt wird, dass mal das Verhältnis zwischen Bahn und Autobahn auch ein anderes gewesen ist. Zu den Zeiten im Dritten Reich, als die Autobahnen angelegt worden sind, hat nämlich die Reichsbahn damit entschieden und das sieht man heute noch am Autobahnverlauf beispielsweise in Nord- und Mittelhessen, der sehr kurvig und landschaftlich irgendwie ganz hübsch, wenn man anhalten würde und gucken, aber nicht die direkte Verbindung ist. Und dass dieses Verhältnis hat sich komplett umgekehrt, wird aber in dem Podcast hier auch nicht thematisiert. In Westdeutschland, als man gesagt hat nach dem Krieg, wir werden hier Autoland und quasi alles investiert hat in eine Autoinfrastruktur.
Gut, man muss ja auch dazu sagen, weil du jetzt zum Beispiel das Schnellverkehrsnetz ansprichst und dass es halt parallele Netze gibt in anderen Ländern für Personen- und Güterverkehr. Das ist ja in Deutschland nicht gemacht worden, weil es nach dem Zweiten Weltkrieg da ja klare Regularien gab, wie sich die Bahn quasi selbst sanieren muss, einfach durch den Fahrkartenverkauf. Es durfte keine Subventionen dafür geben. Es gab keine Bundesmittel und das ist da historisch auch gewachsen, ne? Und genau. Dann natürlich die Autolobby.
Die Prioritäten politisch haben sich einfach gedreht.
Genau.
Und die Einflussmöglichkeiten der Bahn gab es nicht. Das wird nicht thematisiert und eigentlich klingt das auch alles so in dem Podcast, dass hier eh nichts besser wird. Das kommt für mich halt so ein bisschen rüber. Ne? Es wird dann noch gefragt, welchen Bahnhof mögt ihr lieber, Berlin oder Hamburg? Mhm. Ich kenne beide. Ich kann verstehen, dass man als Nutzer vielleicht den Berliner, wenn man sich da mal zurechtfindet, fiel mir am Anfang sehr schwer.
Mir auch.
Aber wenn man sich da zurechtfindet, dann ist der angenehmer, weil er halt, obwohl da so viele Leute umsteigen, ist nicht so ein Gedränge und man hat nicht das Gefühl, ständig in Lebensgefahr zu sein oder wenn man mit einem kleinen Kind unterwegs ist, das Kind in Gefahr zu bringen. Das ist in Hamburg der Fall, wird thematisiert. Wird auch thematisiert, dass das politisch kein Gewinnerthema ist und deswegen die Sanierung schon lange liegen geblieben ist. Das fand ich, um eine kleine Lanze zu brechen, für diese Episode hier, Vertiefung, fand ich das ganz gut. Mhm. Aber es reicht mir eigentlich nicht, um hier eine Hörempfehlung abzugeben für diesen Podcast.
Nee, finde ich auch, weil schlussendlich bleibt zu wenig hängen, außer dass man sich darüber beschwert, dass die Bahn kaputt ist. Und der ist mir auch zu negativ einfach.
Also ich finde auch diese These, das hattest du ja angefangen zu erörtern, zu sagen, der Wähler ist schuld. Das ist mir auch zu einfach. Wir haben ja mit den Grünen ein Paradebeispiel, wie man ein Thema einfach verankern kann in der Politik. Und mindestens mal diese Partei war und ist ein Verfechter der Bahn. Mittlerweile sind es offiziell eigentlich alle Parteien, die das stärken wollen. Mhm. Und an anderer Stelle sagt man ja auch, nicht nur, weil die Wähler nicht angeben, Infrastrukturerhalt und Sanierung ist das wichtigste Thema für mich, dass das nicht wichtig ist. Also wenn es um öffentliche Gebäude geht, wenn es um Straßen geht, wenn es um Versorgung mit Elektrizität, Wasser, Wärme geht, da gibt es auch keine Wahlumfragen und trotzdem muss darauf geachtet werden, dass es funktioniert.
Ja, das
ist einfach eine Aufgabe der Daseinsvorsorge. Genau. Also da kommt mir die Politik auch zu billig weg an dieser Stelle.
Ja, also die wird ja quasi ganz rausgenommen unter dem Motto, die Politik macht ja nur, was der Wähler möchte und der Wähler hat es nicht gewählt und deshalb sind wir alle selbst dran schuld, dass wir so ein runtergerocktes Bahnnetz haben.
Und es wird an keiner Stelle auch erwähnt, diesen Plan, den es mal gab, die Bahn an die Börse zu bringen. Und welche fatale Folgen die damaligen Einsparmaßnahmen noch heute haben. Ne? Also jedes Mal, wenn ich höre Streckensperrung wegen umgefallenem Baum, dann denke ich an den früheren Bahnchef Medorn, von dem bekannt ist, dass er mal verfügt hat, das Thema Grünschnitt zurückzufahren. Deswegen schlicht und ergreifend die Bäume größer werden konnten in Bahngleisnähe und fällt halt immer mal wieder einer um. Und das dauert eben Ewigkeiten, das dann alles wieder so zu trimmen, dass das passt.
Ja, und die Kosten, die du damit ja auch verbindest, dass dann, wenn es umgefallen ist, ne, du musst jemanden kommen lassen, der Zug kommt zu spät, du musst Leute entschädigen etc. In der Zeit hättest du auch einfach ein Unternehmen.
Ja, aber die Kosten werden nicht gesehen, ähnlich wie die Kosten, die entstehen, wenn Leute im Stau stehen auf der Autobahn.
Ja, richtig.
All das wird leider nicht angeschnitten. Das ist sehr schade, weil das Thema hat mehr verdient. Aber gut, ich meine, die Zeit hat hier eine zweite Chance, weil nächstes Jahr ist ja nochmal eine Streckensperrung. Vielleicht wollen sie es nochmal thematisieren und dann da ein bisschen das Thema tatsächlich tiefer legen, was der Podcast ja eigentlich auch verspricht.
Das stimmt. Es soll ja um eine Vertiefung gehen. Wir geben ihnen noch eine zweite Chance. Vielleicht hören sie auch hier rein und nehmen unsere Replik.
Und die Resonanz.
Auf. Genau. Genug ausgekotzt. Auf jeden Fall danken wir euch, dass ihr zugehört habt. Wir freuen uns, wenn ihr uns folgt, uns weiterempfehlt und hoffen, dass ihr nächsten Montag wieder einschaltet.
Bis dahin. Ciao. Tschüss.